NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und der Berliner Filmemacherin Mascha Schilinski. In dieser Woche kommt ihr Film In die Sonne schauen bei uns in die Kinos. In Cannes hat sie dafür den Preis der Jury gewonnen. Schon ihre Einladung war ein kleines Wunder. Die internationale Presse hat sich überschlagen und nun ist die Sensation perfekt. In die Sonne schauen wird für Deutschland auch ins Rennen um die Oscars gehen. Das ist umso bemerkenswerter, als vorher kaum jemand Mascha Schilinski kannte. In die Sonne schauen ist erst ihr zweiter Film. Für den ersten, Die Tochter, noch eine Studentenproduktion, bekam sie 2017 beim Filmkunstfest in Schwerin den Fliegenden Ochsen. Mascha Schilinski, ihr Leben ist wahnsinnig turbulent geworden seit Cannes. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für NDR Kultur à la carte. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Wie geht es Ihnen?
Es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut. Es ist ein bisschen wild und es ist auch wirklich gerade sehr viel los, aber ganz viele Anlässe zum Freuen, ja.
Weil ich habe mich so gefragt, haben Sie überhaupt noch das Gefühl, Ihr Leben gehört Ihnen? Oder ist es plötzlich jemand ganz anders, der hier auf diesem Parkett unterwegs ist?
Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, mein Terminkalender gehört nicht mehr mir. Da sind irgendwelche anderen Menschen am Werk und füllen da Sachen ein und tragen da Sachen ein. Aber wenn ich abends zu Hause in meiner Küche sitze, dann ist es auch immer wieder, dass ich es in meiner Küche bin, wie zuvor, ja.
Sie haben die Einladung zu den Filmfestspielen, also zum Wettbewerb in Cannes, ja, ich glaube schon Ende vergangenen Jahres bekommen, durften dann sehr lange gar nicht darüber sprechen. Wenn Sie jetzt ein Wort finden sollten für den Zustand, in dem Sie sich da befunden haben, welches wäre das?
Also durch diesen Geheimhaltungsdruck war es tatsächlich, würde ich sagen, fast schon ein bisschen paranoid, weil wir eigentlich die ganze Zeit Angst hatten, weil dann irgendwann diese Gerüchteküche trotzdem so am Brodeln war und wir hatten irgendwie immer Angst, dass wir morgens aufwachen und irgendjemand schreibt, tut mir leid, jetzt wissen es schon zu viele, jetzt ist es nicht mehr ein Wettbewerb. Also es hatte so manchmal so Unwirklichkeitsmomente. Ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Wir waren alle total froh, als es dann endlich öffentlich gemacht worden ist.
Das heißt also, froh wäre dann das Wort für den Zustand danach?
Naja, ich glaube, das war schon trotzdem auch die ganze Zeit einfach eine Riesenfreude. Wir waren total glücklich und aufgeregt und konnten es auch nicht fassen und haben dann aber auch wieder gedacht, wie toll, dass uns das passiert ist, weil wir schon fanden, dass unser Film da auch hingehört, aber man weiß ja nicht, ob der Rest der Welt das auch so sieht. Und deswegen war das so eine tolle Anerkennung und Auszeichnung, dort laufen zu können, auch für diese ganzen Menschen und KünstlerInnen, die 5 Jahre an diesem Film mitgearbeitet haben. Und es war einfach eine große Anerkennung für die Arbeit von allen. Es war toll.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist ein ganz besonderer Film. Über diese ganz besondere Perspektive, diese ganz besondere Erzählweise wollen wir natürlich auch sprechen in dieser Stunde. Wir haben Musik ausgesucht und wollen beginnen mit dem Aquarium aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Das ist die Erkennungsmelodie der internationalen Filmfestspiele in Cannes. NDR Kultur à la Carte mit Mascha Schelinski, die in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet worden ist. Manche haben sie ja auch im Rennen für die Palmen gesehen, aber der große Preis der Jury ist natürlich auch eine Sensation. Wann wird schon mal ein deutscher Film in Cannes ausgezeichnet? Wie haben Sie die Tage dort erlebt? Ich glaube, Sie waren insgesamt 12 Tage vor Ort.
Ja, ich war, glaube ich, sogar 14 oder 15 Tage da. Die Zeit vor Ort war eigentlich wie ein Rausch und hatte so viele unterschiedliche Layer, weil wir von morgens bis abends in Pressetermin gesteckt haben, also ich vor allen Dingen. Und dann natürlich diese Premiere gleich zu Beginn. Wir haben ja das Festival, also den Wettbewerb, eröffnet. Und das war auch ein ganz besonderer Moment. Und trotzdem wusste man abends schon gar nicht mehr, hat das jetzt heute stattgefunden oder war das schon gestern? Also es war einfach so vollgepackt, ja, dass es wirklich wie so ein Rausch war. Und als es fertig war, war man auch einfach ein bisschen erschlagen danach.
Man muss ja auch noch dazu sagen, sie war mit ihrer Familie vor Ort. Ihr Mann ist der Kameramann von In die Sonne schauen. Außerdem sind sie beide sehr frisch Eltern geworden. Das heißt, das Baby war auch noch an Bord. Wie haben Sie das überhaupt gemanagt?
Ja, es war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also zum Teil mit meiner französischen Familie, die in Nizza lebt, die rübergekommen sind, die uns bei den Terminen unterstützt hat, wo wir beide anwesend sein mussten. Und ansonsten hat Fabian im wahrsten Sinne das Kind geschaukelt und ist im Tragetuch mit dem Kleinen durch den Palais gelaufen und dann die Nächte. Also es war auf jeden Fall, aber es war auch so schön und besonders, weil die Momente dann mit dem Kind einen ja auch immer wieder so schön erden und runterholen und aufs Wesentliche zurückführen. Und dann geht es eben überhaupt nicht um irgendwelche Spekulationen über die Palme, sondern darum, wo man die nächsten Pampers herkriegt um 2 Uhr morgens, weil man vergessen hat, am Abend davor welche einzukaufen.
Sie haben ja gerade Ihre französische Familie schon erwähnt. Ihr Vater ist Franzose. Ich habe ihn gerade auch schon kennengelernt, weil er jetzt während des Interviews auch das Baby betreut. Hat das auch geholfen, sich an so einem Platz wie Cannes zurechtzufinden, dass Sie quasi so eine französische, zumindest halbe Nabelschnur haben?
Ich habe auf jeden Fall, was irgendwie ganz schön war, natürlich hier und da Sätze verstehen können, die Leute sich zugeworfen haben, und hatte deswegen manchmal so ein bisschen noch Einblicke. Cannes selber kannte ich überhaupt nicht. Es war das erste Mal da. Ich bin da vielleicht irgendwann mal durchgefahren, aber ich war noch nie bei diesem Festival. Aber ich freue mich natürlich immer total, wenn ich in Frankreich bin, und habe auch das Gefühl, ich müsste da eigentlich mal richtig lange Zeit verbringen.
Waren Sie eigentlich überrascht von dem großen Erfolg und auch diesem, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, sehr positiven Echo der internationalen Presse, also auch was in Deutschland bisher über diesen Film in diesem Kontext geschrieben worden ist, war ja alles auch sehr positiv.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt irgendwie gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Das ist alles mir so passiert und ich war einfach so glücklich, dass wir da laufen, und ich hatte schon das Gefühl, dass wir eben so ein bisschen die Underdogs des Festivals sind, dass niemand uns kannte. Uns kannte ja eigentlich auch niemand in Deutschland. Also eben, Sie haben es ja auch schon eingangs gesagt, wer ich bin, wusste auch in der Branche eigentlich kaum jemand, und mein erster Film hat im Vergleich natürlich überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit erreichen können, und dementsprechend war es irgendwie für mich erstmal überhaupt, okay, verstehe, so funktioniert das und jetzt schreiben so viele Menschen darüber. Und dann wollte ich dort vor Ort eigentlich gar keine Rezensionen lesen und nichts, sondern mir wurde es einfach nur vom Team zugerufen, dass es außerordentlich gut besprochen wird. Und es hat mich natürlich gefreut, weil wir ja wirklich eben diesen Film gemacht haben, nachdem wir selber Sehnsucht hatten und den wir selber sehen wollten. Und das war eigentlich auch das Besondere immer noch für mich, weil er so für diese künstlerische Integrität steht von diesen ganzen KünstlerInnen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, und dass wir uns da so komplett treu geblieben sind, und das, obwohl wir auch bei der Herstellung des Films ziemlich viel Gegenwind hatten, weil der Film eben, ja, ich sag mal, übliche narrative Wege verlässt und schaut, wie man vielleicht noch erzählen könnte.
Es geht, mal so ganz grob gesagt, gerade weil der Film eben übliche narrative Wege verlässt, ist es sehr schwierig, irgendwie eine Art Handlung zusammenzufassen. Ich zumindest sehe mich da an dieser Stelle jetzt nicht in der Lage. Es ist eine Geschichte, die sich ungefähr über 100 Jahre spannt, spielt an einem Ort, auf einem Hof und exemplarisch vier Frauen leben. 1910, dann 1940, 1980 in der DDR und dann sind wir in der Jetztzeit. Sie haben schon gesagt, das war so ein Sehnsuchtsprojekt, auch einen Film machen, den Sie sich eben wünschen. Wie ist diese Idee zu Ihnen gekommen?
Also meine Co-Autorin Luise Peter und ich, wir haben einen Sommer lang in der Altmark auf diesem Hof verbracht, der dann später der Drehort wurde. Und wir waren da und wollten eigentlich beide an ganz anderen Sachen schreiben. Und beim Prokrastinieren und abends beim Weintrinken haben wir uns immer gefragt, okay, wer hat hier eigentlich gelebt? Weil dieser Ort 30 Jahre oder noch länger leer stand und komplett unberührt war, so wie der Letzte es zurückgelassen hatte, der dort gelebt hat. Und es gab dort eine alte Fotografie, drei Frauen, die direkt in die Kamera blicken. Und diese Fotografie ist so um 1920 entstanden. Und das Besondere war, dass sie wie so ein Schnappschuss wirkt, weil sie direkt aus dem Moment heraus entsteht. Und uns hat dieser Blick von diesen Frauen total inspiriert und aber auch tief berührt, weil er uns so mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert hat, weil jetzt standen wir an derselben Stelle des Hofes und wussten auch, dass wir ja auch irgendwann nicht mehr sind. Und wir haben uns gefragt, was schreibt sich eigentlich durch die Zeiten in unsere Körper und was bleibt? Und die Idee der Gleichzeitigkeit, dass an derselben Stelle jemand was ganz Profanes tut, so wie ich dann da irgendwie im Handy rumgedaddelt habe und jemand anderes dort vielleicht aber eine existenzielle Erfahrung hatte oder haben wird, das gegeneinander zu montieren, hat mich filmisch sofort total gereizt. Und eigentlich war gar nicht geplant, dass es ein Film wird, der aus dieser radikalen Subjektive von vier Mädchen- oder Frauenfiguren erzählt. Das ist was, was eigentlich während der Recherche entstanden ist, weil wir haben dann erstmal versucht, über diesen für uns ziemlich weißen Fleck auf der Landkarte, die Altmark, mehr herauszufinden. Da gibt's aber tatsächlich gar nicht so viel. Also wir haben einmal die Bibliotheken geplündert und alles Mögliche, was wir in die Hände gekriegt haben. Und haben lange Beschreibungen gefunden, ganz minutiös, wie man die Schweine geschlachtet hat und das Viech und über die LPG-Zeit und so weiter. Aber es gab so wenig über das Innenleben der Menschen. Und dann haben wir zwei Bücher gefunden, die von Frauen geschrieben waren und die eigentlich so ein bisschen das vergessene Kindheitsparadies heraufbeschworen haben. Und dann gab es aber diese kleinen Halbsätze, die uns total irritiert haben. Das war zum Beispiel, dass eine Magd erstmal so gemacht werden muss, dass sie für die Männer ungefährlich wird. Oder eine Magd hat gesagt, ich habe eigentlich ganz umsonst gelebt. Und das waren Sätze, wo wir uns gefragt haben, Moment, was hat es damit auf sich? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach diesen leisen inneren Beben der Figuren. Und das Thema transgenerationale Weitergabe von Traumata stand natürlich im Mittelpunkt, aber mehr phänomenologisch als jetzt psychologisierend. Und eigentlich haben wir dann nur die Bilder, die uns kamen oder die uns hochstiegen, aufgeschrieben und die assoziativ miteinander verknüpft. Und so ist eigentlich nach und nach wie so ein Mosaik entstanden, als würden alle Ahnen, die auf diesem Hof gelebt haben, einen gemeinsamen Traum haben oder als würden sie ihr Material vor- und zurückspulen auf der Suche nach einem Puzzlestück.
Es ist ein sehr bildstarker Film. Fotografie haben Sie eben schon erwähnt. Das ist auch so eine Art Leitmotiv, das sich durchzieht. Also es werden auch Fotos gemacht in verschiedenen Situationen. Sprechen wir gleich weiter drüber. Dazu passt vielleicht, denn auch in dieser Musik geht es um das Hervorrufen von Bildern, Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky. Wir hören Bütlo, Promenade und das Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen. Es spielt Lilja Silberstein. In die Sonne schauen oder auf Englisch Sound of Falling heißt der Film von Mascha Schilinski. Und das hat mich offen gestanden ziemlich gewundert, weil in dem einen Fall geht es um den Blick nach oben, also in die Sonne, und in dem anderen um den Blick nach unten, also um das Fallen. Finden Sie, dass eigentlich beide Titel zusammen Ihren Film super beschreiben, oder würden Sie einem den Vorzug geben?
Also der ursprüngliche Arbeitstitel war ja The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feeling Blue. Und der hat für uns lange irgendwie diesen Film getragen, aber es war auch klar, dass er zu lang ist. Und der Originaltitel ist dann Sound of Falling gewesen, aber wir hatten das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung dafür nicht greift. Und dann kam In die Sonne schauen, und was wir an In die Sonne schauen mochten, war, dass man dem Tod unter Sonne eigentlich nicht ins Gesicht blicken kann, ohne dass es schmerzt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch was, wo man seinen Kopf reckt, eigentlich eben der Blick nach oben. Und das fanden wir gut. Und Sound of Falling spricht natürlich einmal diesen Klang an und auch das etwas, was eigentlich kein Geräusch hat. Also wenn etwas fällt, hat es per se erstmal kein Geräusch. Und dann kippt man ja auch von einer Zeit in die andere, fällt eigentlich wie in so einem Traum schreckhaft irgendwo rein. Vielleicht ist es ganz gut, die beiden zu kombinieren.
Sie haben ja gerade schon erzählt, wie Sie vorgegangen sind bei der Entwicklung des Stoffes. Es ist eben ein Film herausgekommen, das habe ich jetzt auch schon erwähnt und ist auch, glaube ich, nochmal deutlich geworden, der sich so mit Worten schwer beschreiben lässt. Es sind auch die Bilder, die sehr viel mehr erzählen als die Worte. Es wird in vielen Szenen auch sehr, sehr wenig gesprochen. Es sind eben große Themen, die über die Generationen weitergereicht werden. Also es geht viel um Gewalt, es geht um Missbrauch, immer wieder auch um den Tod. Das ist schon auch schwere Kost. Aber das Besondere ist eben, dass Sie das schon in den großen historischen Kontext auch stellen, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, DDR, aber eben erzählen am Beispiel der kleinen Geschichten. Wenn wir jetzt noch mal ganz, ganz praktisch vorgehen, Sie haben ja das Haus eben schon erwähnt, haben Sie dann so einen Masterplan gemacht und gesagt, so, wir stehen jetzt hier in der Stube dieses Hofes und da sieht Alma das? Das ist das Mädchen, das wir um 1910 kennenlernen. Angelika in den 80er Jahren dann das? Gab es sowas?
Nee, immer wenn wir das versucht haben, hat sich der Stoff mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Es hat nicht funktioniert, einen Überbau zu machen oder auch eben so eine Handlung zu konstruieren. Also alles, was Konstrukt war, hat nicht funktioniert. Es war tatsächlich so, wie ich es schon so ein bisschen beschrieben habe, dass wir wirklich so die Bilder heraufbeschworen haben und dann gemerkt haben, dass es Figuren gibt, die da eigentlich schon in diesen Atmosphären oder in diesen Bildern leben. Und dass wir die eigentlich weiter befragen müssen und dass wir dann diese Überlappungen gefunden haben und also aber eigentlich auch gemerkt haben, Das war manchmal sogar ganz süß. Wir hatten dann beide sowas, dass wir dachten, oh wow, jetzt haben wir eine ganz tolle Idee. Und dann haben wir das aufgeschrieben und haben festgestellt, ah Moment, das ist ja eigentlich ein Echo von etwas, was wir auch schon längst mal vor einem halben Jahr aufgeschrieben haben. Also es gab immer wieder auch, dass man das Gefühl hatte, man ist jetzt auf so ein Puzzle gestoßen und hat dann gemerkt, das war schon längst da. Und das wohnt eigentlich auch diesem Film inne. Also diese Echos, die sich eben durch diese Zeiten reichen und wo sich die Figuren spiegeln. Und so sind im Grunde genommen diese Verknüpfungen auch entstanden und diese Körpererinnerung, was sich eingeschrieben hat bei den Figuren.
Wie haben Sie mit Ihrem Ensemble gearbeitet? Also es ist ein wirklich starkes Frauenensemble, ich will die Namen jetzt nicht alle aufzählen. Männer sind natürlich auch dabei. Wie haben Sie die an diese besondere Erzählweise herangeführt, die ja normalerweise sicher mit deutlich anderen Drehbüchern auch arbeiten?
Ja, das Schöne war, also das Drehbuch liest sich eigentlich auch mehr wie ein Roman. Also es ist extrem visuell geschrieben und ich glaube, jeder, der das Buch gelesen hat, wusste ganz genau bis zur kleinsten Nebenfigur danach, wie das aussehen wird, wie sich das anfühlen wird. Und das war mir auch besonders wichtig und es hat sich auch als überlebenswichtig sogar herausgestellt, weil das schmale Budget eines Debütfilms auch nicht zugelassen hat, dass ich da Probenzeiten mit den Schauspielern hatte. Das heißt, es ging eigentlich darum, im Vorfeld alles total präzise zu orchestrieren und dann da diesen Balanceakt am Drehtag selbst zu finden. Und wir haben natürlich unglaublich viel Material über die fast 4 Jahre, die wir kontinuierlich an diesem Stoff gearbeitet haben, zusammengetragen. Und ich konnte also ganz viel den Schauspielern geben. Tagebücher, die ich für die Figuren geschrieben hatte, Fotos, Tagebucheinträgen von Personen, die uns inspiriert haben. Das alles haben wir irgendwie weitergereicht. Und das hat, glaube ich, so diesen Reichtum oder diesen inneren Reichtum, wo dann die Spielenden draus schöpfen konnten, gebildet als Grundlage.
Sie haben ja gedreht in Neulingen. Das ist ein Ort mit 60 Menschen. Wahrscheinlich waren Sie dann als Filmcrew ungefähr genauso viele. Und das ganze Dorf hat quasi mitgemacht, ne? Also die Szenen, die in den 1910 Jahren spielen, die sind auch auf Plattdeutsch. Das hat, glaube ich, sogar auch eine Frau aus dem Dorf übersetzt. Wie hat das ausgesehen? War das so ein sehr praktisches tatsächlich Miteinander dann?
Ja, absolut. Also man kann wirklich sagen, ein Dorf hat einen Film gemacht. Und das war auch das Wunderbare daran. Es wäre auch anders nicht möglich gewesen. Alle haben ihre Scheunen aufgesperrt und geschaut, was sie an historischem Material finden. Ein Bauer aus dem Dorf hat sein ganzes Kornfeld für uns stehen lassen, damit wir es im Film ernten dürfen. Es hat so viel geregnet in dem Sommer 23, in dem wir gedreht haben, dass der Hof mehrmals abgepumpt werden musste, was dort auch von den Dörflern passiert ist. Dann gab es eine Trödelscheune in diesem Ort und dort durften wir uns bedienen und Sachen ausleihen. Und dann gibt es noch diesen Landgasthof Neuling, wo die das Catering für den Film gemacht haben und wo auch ganz viele untergekommen sind. Und natürlich Pensionen und so weiter drumherum um den Ort. Viele aus der Region haben uns als Komparsen unterstützt. Wir haben die Hühner, die Schweine, die Pferde, die Bauern, die die Pferde reiten, also all das kam aus diesem Ort und bis hin zu bestimmter historischer Beratung, die ich da auch bekommen habe, wie mit welcher Technik jetzt die Sense geführt worden ist in genau dieser Zeit, in genau dieser Gegend.
Ja. Haben die den Film jetzt schon gesehen? Also gab es die Dorfpremiere schon?
Nein, die kommt jetzt, wenn Kinostart ist, gibt es in Salzwedel eine Kinopremiere mit den Neulingern und ich freue mich sehr und bin, glaube ich, bei dem Screening aber auch am alleraufgeregtesten, wie die das wahrnehmen und sehen den Film. Mhm.
NDR Kultur à la carte mit der Filmemacherin Mascha Schilinski. Das war aus den Kinderszenen von Robert Schumann, von fremden Ländern und Menschen, kuriose Geschichte und Glückes genug. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon deutlich geworden. Es spielen ja auch Kinder mit in dem Film. Das ist ja schon immer auch eine besondere Herausforderung, mit Kindern zu drehen. Sie haben das hier nicht zum ersten Mal gemacht. Was fasziniert Sie an diesem kindlichen Blick, der sich auch durchzieht? Also wir sind ganz oft auf Kinderhöhe. Das heißt also, gucken nicht nur mit einem Kind durch das Schlüsselloch, sondern wenn ein Kind in der Schlange steht, nehmen wir eben auch seine Position ein, können also nicht so viel sehen, weil da große Körper um uns herum sind oder wir nur bestimmte Blicktunnel haben. Was reizt Sie daran als Filmemacherin? Weil das ja auch eine große, man könnte sagen, Beschränkung ist in einer Hinsicht.
Ja, ich glaube, ich komme immer wieder zum kindlichen Blick zurück, weil ich einfach finde, dass Kinder dieses unglaubliche Talent haben, diese Leerstellen aufzuspüren, wo Verborgenes verborgen bleiben soll. Und sie decken es aber auf. Und dann fallen Kinder natürlich in diese Welt und versuchen sich ein Bild zu machen, in was für Konzepten sie da unterwegs sind und versuchen, die zu dechiffrieren und entlarven dadurch auch ganz viel Absurdes aus unserer Erwachsenenwelt. Und ich glaube, das finde ich als filmischen Blick einfach sehr reizvoll.
Ich weiß nicht, ob es ganz richtig formuliert ist, aber im Prinzip haben Sie Helena Zengel entdeckt. Die spielt in ihrem Debütfilm die Tochter, der eben beim Filmkunstfest in Schwerin ausgezeichnet worden ist. Und das war, bevor sie eben so bekannt geworden ist durch Systemsprenger von Nora Finkscheid und dann ja auch mit Tom Hanks gedreht hat. Wie arbeiten Sie dann speziell auch mit den Kindern? Also die müssen ja in so eine Geschichte, die auch wirklich ja keine leichte Geschichte ist, reingehen und gleichzeitig aber auch wieder rauskommen.
Also ich arbeite unglaublich gerne mit Kindern zusammen, weil Kinder, wenn sie eine totale Spielfreude haben, sich absolut in den Moment fallen lassen können und dann so stark sind und natürlich sowas Echtes haben, was ein erwachsener Spieler fast gar nicht mehr so hinbekommen kann. Und gleichzeitig ist es so, dass es irgendwie eben diesen intuitiven Zugang gibt zu bestimmten Themen, die auch in diesem Film stattgefunden haben. Also die schwere Kost wie der Tod und so weiter, wo ich das Gefühl hatte, dass die Kinder, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, dann gab es eben diesen ganz intuitiven Zugang dazu oder wo dieser Schreck gar nicht so da war. Also wo man auch wieder gemerkt hat, dass es was Gemachtes ist und der Tod ja auch mal viel mehr zum Alltag dazugehört hat zum Beispiel, als es jetzt, wenn wir sterben, irgendwo eher weggesperrt. Es findet ja woanders statt und das finde ich immer wieder faszinierend mit Kindern.
Was für ein Kind waren Sie? Also gerade wenn Sie sich so viel auch mit Erinnerung und Körpergefühl und Bewusstsein beschäftigen.
Also ich war ein Kind, das, glaube ich, sich unglaublich gut unsichtbar machen konnte. Das verbindet mich auch mit den Figuren. Ich war schon ein kleines Detektivkind auch, was stundenlang irgendwie meine Mutter, wenn sie sich mit Freunden getroffen hat, da konnte ich mich unsichtbar machen und habe einfach zugehört und gelauscht. Oder ich konnte unglaublich gut den Moment des Ins-Bett-Gehens hinauszögern, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Also ich habe mich schon immer sehr für das alles drumherum interessiert und auch, glaube ich, teilweise viel mehr verstanden, als die Erwachsenen dachten, dass ich verstehe und habe das so in mich aufgesaugen.
Ich meine, in einem Gespräch hätten Sie auch schon mal gesagt, dass Sie schon als Kind sich mit der Frage beschäftigt haben, wer hat denn mal in unserer Wohnung gewohnt? Also welche Spuren gibt es da? Stimmt das?
Ja, also ich bin in so einer ganz normalen, klassischen Berliner Altbauwohnung groß geworden und wenn ich da eben mit der Katze auf dem Parkett saß, habe ich mich auch ganz oft gefragt, wer stand oder saß genau an der Stelle und hat vielleicht was wie gefühlt. Und ich konnte mich da total reinsteigern und habe mir irgendwelche Geschichten ausgedacht, was da passiert ist. Also es ist eine ganz alte Frage, die dann, als ich auf diesem Hof stand, wieder hochkam, wenn man so will.
Ihre Mutter ist ja auch Filmemacherin. Könnte man daraus jetzt den Rückschluss ziehen? Das war schon sehr früh für Sie auch eine klare Berufsperspektive?
Eigentlich überhaupt nicht. Also weil zu Hause eigentlich in der Form Film nicht stattgefunden hat. Ich glaube, was sicherlich so war, ist, dass ich natürlich dadurch um diesen Beruf überhaupt wusste. Also ich wusste, wie Filme entstehen oder dass es sowas gibt wie Schauspieler und Editoren und so weiter. Also ich wusste um diese Berufsgruppen. Und eigentlich bin ich dann aber gelandet dort, weil ich ja so ein Troublemaker in der Schule war. Also ich bin einfach, habe ganz früh die Schule geschmissen, was heißt ganz früh, ich habe die Schule geschmissen, ich habe das Abi nicht gemacht. Ich wollte irgendwie raus in die Welt und bin ein paar Jahre gereist und habe danach überlegt, so was kann ich denn jetzt machen? Eigentlich möchte ich Geschichten erzählen, aber wie geht das? Wie kann ich das machen? Und dann habe ich halt festgestellt, die einzigen Unis, die einen auch ohne Abi nehmen, sind die Filmhochschulen, weil es da um eine andere Begabung geht, die abgefragt wird. Und dann bin ich im Grunde genommen da wieder gelandet und dann habe ich erstmal bei der Filmschule Hamburg die Autorenschule besucht und habe dann als Autorin in Berlin gearbeitet und dann bin ich nochmal an die Filmakademie Baden-Württemberg mit 28 Jahren und habe dann da Regie studiert.
Ist es richtig, dass Sie während dieser Reisen auch als Zauberkünstlerin aufgetreten sind?
Ja, also ich glaube immer, wenn ich das so sage, dann würden sich wahrscheinlich ganz viele Zauberer melden und sich empören, weil ich natürlich den Beruf des Zauberers in der Form so nicht ausgeübt habe oder mich auch so nicht nennen darf. Aber ich bin bei so einem kleinen italienischen tierfreien Zirkus gelandet und dort bin ich mit meinem damaligen Freund, der Zauberer ist, mit dem habe ich zusammen eine Telepathieshow erarbeitet und wir haben Feuerschlucken und alles Mögliche gemacht, was im Zirkus halt so anfällt.
Ich glaube, Sass ist nicht ganz so viel unterwegs gewesen wie Sie, aber sie hat immerhin auch als Straßenkünstlerin angefangen. Straßenmusikantin bespielt jetzt die großen Bühnen. Wir hören sie und La Valse.
Regardez-moi sourire comme une rose au vent. Flotter, m'embellir sous le désir ardent. Être vivante et reine dans mon monde innocent. De ces pluies de lumière qui fondent sur mon champ. Regardez-moi m'ouvrir à l'amour qui me tend. Ces bras et ces soupirs qui me chauffent le sang. La mousse sous mes pieds comme un tapis de soie. Un socle pour mon lit m'abandonner parfois. Regardez-moi souffrir quand je ne m'aime plus. Que j'ai peur d'être vue et d'être mise à nu. Quand je suis vulnérable et que personne n'entend la grandeur de l'horreur qui gronde et qui m'éprend. Regardez ce grand vide, cet inconnu si tendre. Que j'aimerais succomber et ne plus rien attendre. Un silence qui fait peur, qui ne peut plus surprendre. Car je connais mille fois la saveur de ses cendres. L'amour en bandoulière, comme un cadeau volé. Je voudrais être mère pour mieux me consoler. Pour me donner l'accueil, l'écoute et le sursis. Me donner la douceur, me donner du répit. Comment donner à soi cet amour qu'on attend. Qui n'est jamais assez et qu'on ne sait pas prendre. Que même si l'on surprend son cœur s'ouvrir parfois. On le referme si vite de peur que l'on se noie. Et puis un soir, un jour, on ose l'accepter. Cette perle, ce sésame qu'on avait bien caché. Au creux de notre oubli, au bord de la jetée. Contemplant le ciel roux des rêves effacés. C'est la faim qui surgit comme une rage au ventre. L'ardeur insaisissable qui crie et qui nous hante. Comme un vieux fantôme las de n'être reconnu. D'être écouté sans crainte pour pouvoir être lu. Regardez-moi me battre contre rien, contre tout. Prisonnière de ma cage que j'ai construite par bout. Racontant mon histoire pour ne pas l'oublier. Elle me serre aujourd'hui la gorge, ma liberté. J'en ai fini assez, assez d'être victime. D'une peur insensée qui chanterait son hymne. Que je porte en moi comme un drapeau flottant. Par la brise des anciens dans l'arbre du néant. Je termine l'histoire, je laisse aller le vent. Je lui redonne l'espoir et le souffle d'antan. Je remets à la terre ses croyances erronées. Que l'on m'a bien apprises et qui sont mal fondées. Si je veux vivre ce monde, ma vie à ma façon. J'accepte de vivre ma loi, lier mon âme à ma raison. Je lâche prise. j'ose me vivre, je lâche prise et j'ose vivre.
Sass Lawals hier bei NDR Kultur à la carte. Mascha Schilinski, wir haben ja so ein bisschen schon über ihre französische Familie gesprochen und über das besondere Erzählen, das ihnen am Herzen liegt. Man sagt ja auch dem französischen Film oft eine ganz besondere Sprache nach. Sehen Sie da für sich auch Bezugspunkte? Hat sie das auch irgendwie geprägt möglicherweise?
Also ich glaube, dass ich einfach wahrscheinlich eine bestimmte Sinnlichkeit, die auch in meinen Filmen zu finden ist und die, also da wo mir nachgesagt wurde bisher, dass das was ist, was vielleicht nicht typisch deutsch ist oder was anders ist als manchmal in deutschen Filmen vielleicht. Und eben, dass mich Dialoge tatsächlich überhaupt nicht interessieren, sondern eigentlich nur Atmosphären, also atmosphärische Momente oder wie Figuren im Raum zueinander stehen, aber wirklich sehr wenig, also ja, Dialog interessiert mich nicht. Ich glaube deswegen, weil man sich halt später auch nicht an das erinnern kann, was jemand gesagt hat, sondern mehr an das Gefühl, das man mit jemandem verbindet. Aber was genau, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es spezifisch französische Filmemacher sind oder so, die mich da geprägt haben. Ich habe eh immer das Gefühl, dass ich unglaublich wenig Filme geguckt habe im Vergleich zu anderen Filmemachern. Es gibt ja Filmemacher, die sagen, sie gucken jeden Tag einen Film. Das kann ich von mir wirklich nicht sagen. Also ich merke immer wieder, dass ich große Wissenslücken habe, auch dass dieser Film jetzt immer wieder verglichen worden ist mit bestimmten Filmen oder Filmemachern, von denen ich noch nie was gehört habe und wo ich jetzt erstmal viel nachgucken muss.
Aber ich finde das jetzt schon ja eine wirklich erstaunliche Aussage für eine Filmemacherin, Dialoge interessieren mich nicht. Das funktioniert ja jetzt bei diesem Film wirklich auf erschütternde, bemerkenswerte, tief körperliche Art und Weise. Ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich diesen Film anschauen und nicht darauf auch mit dem Körper irgendwie reagieren. Also mir ist es auf jeden Fall auch so gegangen. Was bedeutet das jetzt perspektivisch für Ihre Arbeit? Das ist ja jetzt Ihr zweiter Film gewesen. In dem ersten Film wird noch deutlich mehr geredet. Die schütteln den Kopf, vielleicht aber ein bisschen mehr.
Ja, ich glaube, dass jeder Film natürlich einen eigenen Inhalt hat und deswegen seine eigene Form sucht. Aber ich meine mehr im Sinne von, also mich interessiert nicht ausgesprochen der Dialog oder ich glaube nicht daran, dass man die Sachen im Film, also oder andersrum, ich finde, dass oft im Film zu eins gesagt wird, was eigentlich der Subtext bleiben sollte. Und diese Art von Film interessiert mich weniger. Und wenn es jetzt aber eine Figur gibt, die man beschreibt, die als Strategie die Sprache wählt, um vielleicht bestimmte Sachen zu verschleiern oder so, dann würde ich den Weg natürlich auch gehen. Aber tatsächlich interessiert mich trotzdem mehr, ja, mich interessiert mehr atmosphärisches Erzählen.
So fast an der Schnittstelle zur Kunst wahrscheinlich dann. Das heißt aber auch, dass Sie die Drehbücher immer selber schreiben werden, vermutlich, oder?
Ja, also ich bin gespannt. Es gibt in mir, was das Kino betrifft, auch mehrere Herzen in einer Brust schlagen. Das heißt, ich glaube, alles, was so sogenannten Arthouse-Filme sind, die werde ich wohl schon schreiben selber müssen oder mit KünstlerInnen, die mir wichtig sind, wie jetzt meiner Co-Autorin Luise Peter oder so zusammen. Aber ich kann mir genauso vorstellen, mal ganz großes Popcorn-Kino zu machen. Ich würde zum Beispiel total gerne meinen James Bond inszenieren und einfach mal schauen, was da so geht.
Das hätte ich jetzt gar nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht. Aber welche Rolle spielt Ihr Mann, Fabian Gamper? Der hat ja sowohl die Tochter gefilmt, als auch jetzt in die Sonne schauen. Also da gehen Sie ja wahrscheinlich dann auch sehr früh in den Dialog, weil es sind schon sehr besondere Bilder auch, die er macht, finde ich.
Also ich glaube, dass ich total visuell denke und schreibe. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir ein Paar sind, komme ich abends in die Küche und sage, das und das ist meine Idee oder das und das habe ich heute geschrieben und darum geht's. Und dann fängt er auch sofort an zu denken und zu schauen, wie man für diese Vision eine technische und auch bildgestalterische Übersetzung finden kann. Und da arbeiten wir eigentlich genauso lange dran, wie ich dann an dem Drehbuch arbeite, was großen Spaß macht. Und bei dem Projekt war klar, eigentlich würde ich wahnsinnig gerne auf Film drehen, um so diese Textur zu haben und diese Patina. Und das war aus budgetären Gründen nicht möglich. Und dann hat Fabian diesen unglaublichen Look erfunden, entworfen, wie auch immer, kreiert und mit alten Linsen gearbeitet, mit der Lochkamera und ganz viel ausprobiert, wie man eine Übersetzung dafür findet, wie sich das anfühlt, wenn man an Erinnerungen nicht mehr herankommt und so. Und das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, dass wir da so zusammenarbeiten können. Family Business quasi.
NDR Kultur à la carte mit Mascha Schilinski, deren Film In die Sonne schauen in dieser Woche bei uns in die Kinos kommt und seit Cannes ja schon in aller Munde ist. Das war gerade die Romanze Nummer 3 für Violine und Klavier von Clara Schumann, gespielt von Lisa Batyashvili und Alice Sarah Ott. Mascha Schilinski, Musik spielt natürlich auch eine Rolle in ihrem Film. Aber sie arbeiten eigentlich mehr mit Geräuschen, war mein Eindruck. Nur bei diesem Projekt oder ist das etwas, was auch zu ihrer Handschrift gehört?
Ja, mal gucken. Also es gibt gerade ein Projekt, an dem ich schon lange arbeite, wo es, glaube ich, sehr stark um Musik gehen wird. Aber ich glaube, dass mich also Geräusche und Überlagerung von Geräuschen oder überhaupt diese ganze Ton- und Soundwelt total fasziniert. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir auch da noch überhaupt nicht am Ende angekommen sind von dem, was da narrativ möglich ist. Und mich interessiert es total, da zu experimentieren und auszuprobieren. Und gerade was das Thema Erinnern angeht oder auch Trauma. Also wenn Trauma geschieht, dann splittern sich ja auch alle Sinneseindrücke auf und zerfetzen im Grunde genommen. Und man hat dann nicht immer alles gleichzeitig zur Verfügung und diese Überlagerung, dass man vielleicht sich wieder an ein Geräusch erinnert, aber das Bild dazu noch nicht hat, das hat mich total bei diesem Film interessiert. Und ich hatte das Gefühl, diese Frauen durchstoßen ja wirklich die vierte Dimension, indem sie irgendwie direkt in die Kamera schauen. Und ich hatte das Gefühl, das Universum muss irgendwie zurückblicken. Und zusammen mit Billy Mind, die dann mit mir das Soundkonzept gemacht hat, in der Schnittzeit haben wir halt überlegt, okay, wie hören sich schwarze Löcher eigentlich an? Oder wie klingt es 1000 Meter tief unterm Ozean? Und sowas rauszufinden und da zu experimentieren, liebe ich total am Filmemachen.
Und es ist tatsächlich so, dass diese Frauen, Mädchen irgendwann eigentlich fast wie ein Mädchen sind. Also es ist eine Geschichte, die da erzählt wird. Tritt der Film jetzt seinen Siegeszug um die Welt an? Also Cannes ist eine super Bühne. Maren Ade mit Toni Erdmann, ist das damals gelungen? Ich vermute mal, dass sie auch viele Anfragen jetzt schon haben.
Ja, also als nächstes geht es für den Film nach Toronto. Da freue ich mich sehr und es sind auch andere Festivals in Planung, wobei ich noch nichts sagen kann, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt und vieles ist auch noch offen, aber ich habe das Gefühl, dass der Film jetzt eine Reise vor sich hat und ich bin gespannt, wie lange ich ihn dabei begleite und ab wann er auch alleine um die Welt reist.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück und sag ganz herzlichen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen auch für diesen Film. Bevor ich ihn gesehen habe, habe ich nicht wirklich verstanden, was es heißt, einen Film auch mit dem Körper zu gucken. Ich hatte mich ja ein bisschen vorbereitet und darüber gelesen. Und jetzt habe ich diese Frage nicht mehr. Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.